ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute: Kann man die Quantenphysik überhaupt verstehen? Das ist heute ein Thema, das geht ans Eingemachte. Wir werden in Gedanken in die kleinsten Dimensionen der Natur reisen, bis es nicht mehr weitergeht. Wir werden über Dinge reden, die nicht mal Harry Potter für möglich halten würde, obwohl er gerade über Bahnsteig 9¾ in den Hogwarts-Express gestiegen ist. Wir werden eine Welt betreten, in der nichts, wirklich nichts so ist, wie wir es kennen. Vielleicht wird ihr schwindelig, weil ihr nicht in den Kopf will, dass Schrödingers Katze tot und lebendig gleichzeitig sein kann. Und vielleicht wirst du den Podcast einfach ausmachen, weil dir das alles zu verrückt ist. Aber was jetzt folgt, ist das, wofür Faust sich dem Teufel verschrieben hat. Ich will versuchen zu erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich hoffe, ich krieg's hin.
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Vor der Quantenphysik, da war die Welt noch in Ordnung. Das alte Atommodell bediente die wundervolle Vorstellung, dass der Makrokosmos nach der gleichen Idee funktioniert wie der Mikrokosmos. Genau wie die Erde ihre Bahnen um die Sonne zieht, umkreisen die Elektronen auf Bahnen den Atomkern. Das war der große Plan für alles. So musste es sein. Wie denn sonst? Das war die perfekte Schöpfung. Vom Kleinsten bis zum Größten. Wow. Mit der Quantentheorie ist diese schöne Welt der vorstellbaren, anschaulichen Modelle vorbei. Mittlerweile sind wir bei Up-and-Down-Quarks, Leptonen und Bosonen. Die Quantentheorie geht sogar davon aus, dass ein kleinstes Teilchen an jedem für ihn möglichen Ort gleichzeitig ist und in allen möglichen Energiezuständen und was es auch immer gibt, gleichzeitig existiert. Und dass es erst dann auftaucht, eine konkrete Position einnimmt und in Erscheinung tritt, wenn wir es beobachten oder wenn wir es messen. Quantenphysiker Professor Jan Mayer von der Uni Leipzig sagt, letztendlich geht es tatsächlich um die Frage, was ist denn eigentlich real?
Das wollte Einstein zum Beispiel nie glauben. Der hat immer gesagt, Mensch, nee, ob ich zum Mond hinschaue oder nicht hinschaue, der Mond ist immer an dem gleichen Ort. Der Mond macht das auch. Das ist ein sehr großes System. Aber wenn der Mond ein Elektron wäre, ganz klein, dann wäre er da nicht. Dann würde man, je nachdem, wie man hinschaut, wäre das Elektron mal hier und mal da. Und das hat aber zu dem Zeitpunkt keiner geglaubt.
Auch die Verschränkung, das heißt, dass Teilchen, egal wie weit sie voneinander weg sind, in Wechselwirkung miteinander stehen können, also quasi voneinander wissen, war Einstein ewig ein Graus. Einstein nannte das die spukhafte Fernwirkung. Selbst Planck, Schrödinger und Heisenberg, die Pioniere der Quantenphysik, die waren voller Zweifel, ob das, was sie da machen, eigentlich stimmen kann. Physikstudenten, die Quantenformeln rechnen, die stellen oft die Frage, was diese Gleichungen zu bedeuten haben und denken über die Berechnungen nach. Professor Stefan Kehrein, der ist theoretischer Quantenphysiker an der Uni Göttingen, der beschreibt, wie Kollegen oft auf solche Fragen reagieren.
Shut up and calculate. Also halt den Mund und rechne los. Also denk nicht so viel über die Interpretation nach, sondern verwende den mathematischen Formalismus und rechne was aus damit. Und dann wirst du sehen, dass es kein einziges Beispiel gibt, wo die Quantenmechanik eine Vorhersage macht, die falsch ist. Von den kleinsten mikroskopischen Skalen bis zu den größten Skalen im Universum.
Nur die Quantenphysik kann erklären, wie die ersten Elemente nach dem Urknall entstanden sind und warum sie sich heute wie im Universum verteilen. Nur durch die Quantenphysik wissen wir, wie die Sonne funktioniert, warum Solarzellen Strom produzieren und wie Halbleiter funktionieren. Ohne Quantenphysik gäbe es also keine Computer oder Handys. Und Quantenphysik erklärt tatsächlich, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Es gibt andere Eigenschaften, die man nur aus der Quantenphysik verstehen kann. Zum Beispiel die Tatsache, dass Atome stabil sind. Also dass wir nicht innerhalb von Mikrosekunden alle zerfallen in eine Strahlungswolke. Das kann man ohne Quantenphysik nicht verstehen. Das heißt, uns gäbe es gar nicht ohne Quantenphysik.
Es scheint also was dran zu sein, was wir aus den Formeln und Berechnungen über die verrückten Strukturen und magischen Eigenschaften der kleinsten Teilchen erfahren. Das, was Planck, Schrödinger und Heisenberg erstmal verdauen und selbst glauben mussten, Das können wir heute mit neuen Technologien im Großen wie im Kleinen überprüfen, sagt Professor Jan Mayer.
Am Anfang haben selbst Heisenberg gesagt, ja, ist vielleicht nur eine statistische Theorie. Aber dann kamen wir irgendwann in der Technologie so weit, dass wir einzelne Atome hin und her schieben können. Wir können einzelne Kerne manipulieren und drehen. Und jetzt sehen wir, das stimmt.
Wir schauen so tief in die Materie, dass wir das Ende der Welt erreicht haben. Dass wir durch die Quantenphysik so eine Art grundsätzlichen Erkenntnishorizont erkennen. Das klingt jetzt sehr pathetisch zugegeben, scheint aber tatsächlich so zu sein. Das geht schon damit los, dass wir nicht alles über die kleinsten Teilchen erfahren können. Entweder können wir messen, wo sie sind, oder wir können messen, wie schnell sie sind und in welche Richtung sie sich bewegen. Beides zusammen geht nicht. Es bleibt immer eine gewisse Unschärfe. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir zu blöd sind, sondern es geht offenbar um ein Prinzip.
Das nennt man kosmische Zensur. Der Kosmos lässt uns nicht in Singularitäten reinblicken. Das ist auch etwas, was sehr spannend ist. Und die Quantenmechanik ist eins der Dinge, die dafür sorgt, dass das nicht passiert.
Das würde bedeuten, dass wir die Frage, wie sieht's denn in einem schwarzen Loch aus, die ich so gerne beantwortet haben wollte, niemals beantworten werden können. Niemals. Wenn man der Quantenphysik trauen darf, dann ist das die sinnloseste Frage, die man überhaupt stellen kann. Natürlich versuchen Wissenschaftler das Unmögliche. Aber knallen immer wieder mit dem Kopf vor die sogenannte kosmische Zensur. Also das, was Mayer damit meint, dass die Quantenmechanik dafür sorgt, dass irgendwann Schluss ist.
Wenn Sie jetzt sagen wollen, ich möchte das Elektron jetzt beschießen und möchte das lernen, wie punktförmig das ist, und Sie schießen da drauf, dann haben Sie irgendwann so hohe Energien, dass die Quantenmechanik selber Elektronen erzeugt. Ja, aufgrund der Wechselwirkung. Da wissen Sie gar nicht mehr, auf welchen schießen Sie denn jetzt gerade?
Es ist, als hätte der liebe Gott ein richtig fettes Vorhängeschloss vor dem letzten, heiligsten Geheimnis des Universums angebracht, um sozusagen den Quellcode, das Rezept von allem nicht preiszugeben. Dass da irgendwo was ist, an das man nicht rankommt, das war für die Väter der Quantentheorie ein unerträgliches Gefühl. Immer stand die Frage im Raum, wo ist die nächste Tür? Wo ist das nächste Level, das mir die nächste Frage beantworten kann? Gibt es eine Antwort auf dieses Fragezeichen, auf diese Fehlstelle, auf diesen scheinbaren Zufall?
Wir beobachten etwas, das sieht zufällig aus, aber vielleicht gibt es eine Ebene darunter, eine Schicht darunter. Aber man kann Experimente durchführen, deren Schlussfolgerung es ist, dass es eine solche darunterliegende Schicht der Naturbeschreibung nicht gibt. Das sind wir uns relativ sicher.
Und dann gab es vor 100 Jahren, also 1925, ein Schlüsselereignis für die Quantenphysik, als Werner Heisenberg das Grübeln und die Selbstzweifel über Bord geworfen hat. Und zwar mit einem bis dahin völlig neuen Denkansatz. Er akzeptierte das Nichtwissen. Die Idee, es gibt gewisse Dinge, die müssen wir hinnehmen. Die können wir nicht wissen und die werden wir auch nie wissen können. Da hilft keine Neugier mehr, diese unbändige menschliche Eigenschaft, die uns bis dahin immer neue Türen geöffnet hat.
Er hat also das Prinzip des Nichtwissens eingeführt. Das war ein völlig neuer Gedanke, weil man gesagt hat, okay, wenn ich was nicht weiß, dann muss ich es einfach rausfinden.
Der wesentliche Durchbruch, das war der Schritt, sich nur noch auf wirklich beobachtbare Größen in der Physik zu beschränken. Alles, was nicht beobachtbar ist, alles, was nicht messbar ist, herauszustreichen. Und dieser Schritt, sagen wir, weg von einer anschaulichen Beschreibung, das war tatsächlich eine Revolution.
Das ist der Trick. Man darf nicht über das reden, was man nicht kennt. Also man lässt es weg. Wieso soll ich über etwas reden, was ich nicht weiß? Nicht?
Damit war das Nichtwissen ein wichtiger Teil der Erkenntnis. Zu wissen, was man nicht wissen kann. Das klingt erstmal verrückt und total banal. Gar nicht wie ein Durchbruch oder eine Revolution, sondern eher wie eine Kapitulation der Wissenschaft vor einer neuen, scheinbar unlösbaren Aufgabe.
Ich würde es nicht als Kapitulation bezeichnen. Ich würde es bezeichnen als eine realistische Sicht auf die Dinge. Das ist genau dieser Punkt, den ich persönlich auch für die philosophisch tiefste Erkenntnis der Quantenmechanik halte. Mit dem man wirklich erstmal zurechtkommen muss.
Ja. Und damit muss man erstmal zurechtkommen. Ich glaube, man muss sich mit diesem Gedanken beschäftigen und sich daran langsam gewöhnen. Sonst kriegt man das nicht auf die Reihe. Und andererseits denke ich, dass wir Menschen eine Theorie gefunden haben, die uns zeigt, wo unsere Grenzen sind. Das ist schon großes Kino. Bis dahin muss man es erst mal schaffen.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.
Produktion Evelina Badowska.